Ja, wir sind auf Sendung. Moin, moin, hier aus dem noch immer nicht verschneiten Kiel in einem neuen Jahr 2012. Wir sind mittlerweile beim achten Hangout. Hat jemand mitgezählt?
Siebter
Stammgäste?
müsste es sein. Siebter.
Siebter, ne? Also, es geht weiter, auch dieses Jahr, mit vielen tollen, interessanten Themen. Heute ist das Thema Kugelpanoramen. Ja, was das sein wird, das wird uns gleich Tom Striwisch erzählen. Tom, dein Nachnamen, ne? Da habe ich immer noch mal Probleme mit. Striwisch, ne?
Genau,
Ist richtig.
wunderbar. Mit Sebi Wolfgang.
Tom, und du darfst dich jetzt mal ganz kurz vorstellen und du darfst mir auch mal kurz sagen, wo du im Internet zu finden bist. Nachher machen wir das noch mal ein bisschen intensiver und ich möchte gerne wissen, mit welchem guten Vorsatz du ins neue Jahr gegangen bist. Ich bin mit dem guten Vorsatz ins neue Jahr gegangen, einmal die Woche Yoga zu machen, ja? Ihr wisst, was das ist.
Ja.
Damit ich hier auch immer schön elastisch die Hangouts weitermachen kann. Tom.
Ja, also definitiv keine guten Vorsätze. Das habe ich aufgegeben über die Jahre. Das funktioniert sowieso nicht.
Hat sich nicht rentiert
Nee,
bisher.
nee. Ja gut, also zu erreichen bin ich über den Fotolehrgang im Internet, www.fotolehrgang.de. Wer meine Kugelpanoramen sehen will, kann das unter anderem unter www.langebilder.de machen. Wer Bücher lesen will, ich habe einen großen Humboldt-Fotolehrgang geschrieben, Digitalfotografie für Fortgeschrittene und noch ein oder zwei andere Bücher. Darüber kennt mich vielleicht der ein oder andere. Ja, und damit bin ich mit meiner Vorstellung auch schon durch und gebe das jetzt einfach direkt
Übrigens,
wieder weiter.
ja, also übrigens eine Anmerkung noch. Ich habe es, glaube ich, in einem der letzten Hangouts gesagt. Toms Seite ist mit, glaube ich, eine der ältesten Seiten neben meinem Blog, die sich über Fotografie im Internet schon irgendwie, ja, also wo man sich darüber informieren konnte. Und das ist sehr bemerkenswert. Wir haben hier sozusagen ein Urgestein, ne?
Kann man mittlerweile so sagen. Also ich habe 95 die ersten Texte dazu veröffentlicht und seit 2000 gibt es das unter der Domain, aber es war immer schon der Fotolehrgang im Internet und ja, läuft schon lang.
Prima, wir geben das Staffelhölzchen weiter. Sebastian, Schlussnuss. Richtig gesagt?
Ja, genau, richtig.
Okay. Wer bist du? Wo kommst du her? Wo findet man dich?
Ich komme aus dem wunderschönen Rheinhessen. Sollte tatsächlich ein Begriff sein, eigentlich für jeden, hoffentlich.
Das liegt in Deutschland.
Genau. Mitte rechts, Mitte links sozusagen. Rechts ist, nee, links sind wir.
Ich schon wieder, sorry. Hallo.
Ich habe ja vorgewarnt, das schneiden wir nicht raus. Unser Telefonmäuschen. Okay.
Genau. Fotografiere schon lange analog, digital, habe irgendwann mal auch die Panoramen für mich entdeckt, weil ich es ganz spannend finde und eine coole Sache. Und genau, bin da am Ausprobieren, habe heute durch Zufall das Hangout hier entdeckt und gedacht, ich probiere es einfach mal aus und schaue es mir mal an.
Ja, prima, schön. Staffelhölzchen. Wir haben heute Oliver und ich glaube, Oliver, du wolltest ein bisschen Shownotes schreiben
Ja,
nebenbei, ne?
genau.
Vielen
Ich
Dank.
habe schon so ein paar Sachen notiert. Dazu vielleicht eine kurze Anmeldung, bevor ich mich kurz vorstelle. Wenn einmal jeder seine Homepage in den Chat vielleicht postet, weil dann kann ich das einfach besser rauskopieren.
Sehr gut, sehr gut. Ach, ich habe noch was vergessen. Sebastian, gute Vorsätze dieses Jahr.
Fotografieren, fotografieren, fotografieren.
Und telefonieren.
Und telefonieren, genau.
Okay, alles klar. Oliver,
Ja,
wer bist du, wo kommst du her?
genau, ich bin
Gute
Oliver,
Vorsätze.
komme aus Bochum, bin so seit 2009 ein bisschen mehr mit Fotografie beschäftigt und eigentlich je länger ich mich damit beschäftige, umso mehr möchte ich eigentlich in das Thema aussteigen. Bin gerade dabei, mich so ein bisschen zu orientieren, wo die Reise hingeht. Man sieht es ein bisschen nach People-Fotografie aus. Meine Internetseite ist jung-foto.com. Ja, meine guten Vorsätze sind endlich mal wieder Sport machen und einfach mal so ein, zwei Kilo abnehmen.
Ein, zwei Kilo.
Ja, können auch zehn
Das geht
sein.
ganz leicht. Können auch 10 sein. Ja, da könnte ich mich jetzt einreihen, aber ich habe mich ja schon vorgestellt. Erik Kalbfleisch. So, du bist dran.
Ja,
Wo kommst du
hallo.
her?
Telefon ist jetzt aus dem Raum raus.
Das sind Nebengeschäfte, ne?
Ja,
Also
genau.
Nebenerwerb. Okay, wollen wir gar nicht hören, was das ist.
Also bei mir läuft alles privat. Ich habe noch nie Geld verdient mit Fotografie, wobei ich meistens an der Technik interessiert bin. Also ich probiere alles immer mal aus. Unter anderem halt auch mal Kugelpanografie. Aber ja, mich reizt halt, was Neues dazuzulernen. Sobald ich die Technik gemacht habe, ist es dann gegessen, dann könnte ich schöne Bilder machen. ja, gut, habe ich mir eigentlich keine gesetzt. Ich kenne mich ja. Ich könnte sicherlich auch ein bisschen was abnehmen oder so, aber na gut, das muss nicht zum Jahresanfang sein, das weiß ich das ganze Jahr über. Ja, eine Homepage habe ich nicht, aber ich poste hier gleich mal meine WordPress-Seite, also ein Blog, so eine Art Blog, wobei da auch nicht allzu viel zu sehen ist von mir. Ja, das war, bin Jahrgang 73 aus Alsfeld, mitten in Hessen, mitten in Deutschland, mitten in Europa. Ja, das reicht.
Ja, prima. Staffelhölzchen geht weiter an den, den wir bisher am meisten gehört haben. André Appel, der Mann mit dem harten Anschlag.
Oh. Hallo und schönen Abend, guten Abend. Verdammt.
Das wollte ich nicht. Wollte ich jetzt nicht durcheinander bringen. Als ach, alter Hase sollte dich das jetzt nicht irgendwie nein, zu sehr irritieren.
Nein, dass du auf mir rumhackst. ja, Fotograf aus Klosterzennerfeld im schönen Harz. Spezialisiert auf Porträts und Landschaftsfotografie. Porträts meist im Studio. Die Landschaft meist draußen. Panoramen kenne ich prinzipiell und ich bin sehr gespannt jetzt auf Kugelpanoramen, die Techniken dahinter, Tipps und Tricks und wie man das so anstellt. Gute Vorsätze habe ich erst gar nicht mehr vorgenommen. Das hat keinen Zweck.
Ja, und ihr seid ja langweilig. Ich dachte, jetzt hätte ich hier irgendwie nochmal nur abnehmen bisher.
Ja, Andreas. Dann ist mein guter Vorsatz, so eine schöne Frisur wie du zu haben.
Oh, das können wir dir relativ schnell machen.
Und achso, im Internet findet man mich unter photo-freak.de oder aappelphotography.com.
Okay, das geht in die Shownotes. Und das Staffelhölzchen geht weiter an. Andreas Bender, mittlerweile auch schon alter Hase hier, ne?
Ja, das dritte oder das vierte Mal dabei. Ich bin Fotograf hier in Solms, gleich neben Wetzlar. Und ja, fotografiere Business, Editorial, Hochzeiten und Porträts, immer wieder, ganz viele. Habe jetzt heute einen Termin gekriegt für meine nächste Vernissage. Und ja, gute Vorsätze habe ich keine. Für was? Mache ich sowieso nicht. Ist ja, halte ich sowieso nicht ein. Ja, das. Achso, URL von meiner Homepage: www.andreas-bender.de. Und da stehen unten rechts auch alle anderen Homepages und Google Plus Account und so weiter und so fort. Guckt einfach rein.
Ja, prima. So, jetzt klicke ich mal wieder die Regie in meinen Bildschirm. Vielleicht noch mal ein paar Worte, bevor wir in das Thema einsteigen, zu dem Thema Fotografie-Hangout. Das ist jetzt noch mal wieder ein Aufruf an alle Leute, die das jetzt mal hier auch sehen und sagen, hey, ist ja eigentlich eine tolle Sache. Wir brauchen genau euch, nämlich mal als Gast. Man sieht hier zwar immer an der Seite die gleichen Personen, das muss aber nicht unbedingt so sein. Das Ganze ist eine offene Veranstaltung. Ich freue mich über jeden, der dazukommt, auch wenn man vielleicht sagt, das ist nicht so mein Thema oder ich habe da eher vielleicht zu viele Fragen oder mir ist das peinlich zu fragen. Es gibt nichts, was irgendwie so unangenehm ist, als dass man das nicht irgendwie fragen könnte. Und das Ganze ist relativ einfach. Ihr müsst in meinem Google Plus Stream, so läuft es augenblicklich noch, euch in dem Originalpost der Ankündigung einmal kurz verewigen im Kommentar, dann werdet ihr eingeladen. Das ist sozusagen gleichzeitig das Einverständnis damit, dass ihr auch mit der Aufzeichnung einverstanden seid, weil ohne Aufzeichnung geht das Ganze einfach nicht. Das heißt, wir müssen sozusagen dieses Einverständnis haben. Wir machen aber auch nichts Schlimmes damit. Es wird auf YouTube gepostet, was wir hier machen. Und das Ganze wird wahrscheinlich demnächst auch noch bei iTunes reingehen. Grobe Patzer schneide ich durchaus auch mal raus. Es ist aber so, dass wir natürlich hier einfach nur ein netter, lockerer Haufen sind, der ja sich auch mal verplappert oder irgendwie hier auch sich verspricht oder irgendwie sich kleine Fauxpas erlaubt. Wobei die Leute, die am meisten reden, die machen dann natürlich auch am meisten Fehler. Das bin meistens ich, ja. Und da kann man mit leben. Und ich glaube, alle, die hier jetzt dabei sind und das auch schon kennen, die werden bestimmt sagen, tolle Sache. Deswegen komme ich auch immer wieder, oder? Wie seht ihr das?
Genau.
Ja.
Volle Zustimmung. Es ist gerade noch jemand reingegangen.
Absolut.
Hallo Ralf.
Oh, wir haben noch jemanden.
Ja, hallo
Ralf.
Ja. Hallo Ralf.
Ralf Nömer. Oh, Ralf, das sieht so aus, als wenn du irgendwie hinter einer Windschutzscheibe bist und dein Scheibenwischer kaputt ist.
Eine absolut beschissene Kamera hier. Die nichts als Bild zeigt. Keine Nikon, keine Canon.
Ralf, du darfst dich noch mal kurz vorstellen, solange du das hier noch aushältst.
Ja, ich halte das uns noch ein bisschen aus. Ja, also ich bin Ralf Nömer, komme aus Itzehoe in der Nähe von Hamburg, arbeite als Fotograf und habe mit Panoramen immer so ein bisschen ausprobiert, aber noch nicht so richtig damit angefangen. Finde diese kleinen Kugelpanoramen immer ganz witzig. Wie heißen die noch? Diese Planets, diese Little Planets. Finde ich immer ganz lustig, das Zeug.
Das ist eine tolle Überleitung. Wenn du nicht noch einfach mal loswerden solltest, deinen guten Vorsatz für dieses Jahr. Das haben nämlich alle von sich gegeben, ihren guten Vorsatz.
Ich möchte in meinem Blog mehr posten. Das ist mein guter Vorsatz fürs nächste Jahr.
Wir werden das abfragen im nächsten Jahr. Das war eine gute Überleitung. Wenn man nämlich mal im Internet das Wort Kugelpanorama eingibt, dann kriegt man verschiedene Sachen angezeigt. Unter anderem diese kleinen Planeten, Little Planets. Über die reden wir heute nicht, oder Tom?
Nein. Man kann die Kugelpanoramen, über die wir reden wollen, sicherlich auch für die Herstellung von Little Planets benutzen. Aber Little Planets kann man auch aus normalen Fotos machen. Da muss man also nicht unbedingt diesen Weg von Kugelpanorama gehen.
Du wirst uns aber jetzt bestimmt erklären, weil das ist ja so eins deiner Spezialthemen, worüber wir heute reden.
Also ich zeige am besten eins. Das ist vielleicht am einfachsten. Kugelpanorama. Ja, ich schalte jetzt mal hier auf meinen Monitor um, in der Hoffnung, dass das funktioniert, wie ich mir das denke. Der müsste das sein. So, und dann gehe ich auf dieses Fenster. Dauert jetzt noch einen kleinen Moment. Da sollte was zu sehen sein.
Könnt ihr das erkennen? Es baut sich was auf. Das ist ja vor allem wichtig, dass ich es erkenne. Es baut sich langsam was auf. Es ist weiß.
Es ist weiß. Nein, es sollte was zu sehen sein. Groß.
Okay, wir haben technische Probleme.
Ja. Jetzt ist was. Okay, ich habe es wieder kleiner gemacht im Browserfenster. Ich hatte es vorher maximiert, aber das scheint nicht zu mögen. Google Plus, also versuchen wir es so. Seht ihr jetzt ein Fenster, da steht oben hier an der Stelle Alte Synagoge Essen.
Ja.
Ja, okay, gut. Das ist also eine Ansicht in der Alten Synagoge Essen. Ist ein Ausstellungsraum, war früher mal wirklich eine echte Synagoge, ist jetzt mittlerweile, wird sie genutzt für die Information über jüdische Kultur. Und Kugelpanorama, das Besondere daran ist, dass man sich jetzt hier in so einem Bild im Kreis drehen kann. Man hat also die Möglichkeit, das Ganze rotieren zu lassen. Und jetzt haben wir ein echtes technisches Problem, es reagiert nicht.
Jetzt, ja, das kennen wir.
Ja, das ist nämlich eine Flash-Anwendung und da weiß ich nicht, wie weit die jetzt korreliert, die Schalter reagieren zum Teil. Das wäre jetzt
natürlich dumm. Wir sind nicht, du kannst ja mal kurz das nochmal neu laden vielleicht, nebenbei. Wir sind nicht in einem iOS-Betriebssystem, sondern im Firefox. Vielleicht kann jemand von euch parallel mal versuchen, so eine Sache aufzumachen oder das aufzumachen, was...
Jetzt müsste sich... jetzt tut perfekt. Sich was, es dreht sich perfekt. Zumindest.
Ja, sehr gut, man sieht es. Also es geht dient ja der Veranschaulichung, was das überhaupt ist. Wir wissen so und so, was es ist, aber dass man das mal sieht, worum es überhaupt geht, ne? Dass du das mal zeigst.
Also ein Kugelpanorama stellt den kompletten Raum dar, der mehr oder weniger die Kamera, könnte man sagen, umgibt beim Fotografieren. Das heißt, also ich kann auch nach hinten gucken, ich kann nach links gucken, nach rechts gucken und wenn ich möchte, kann ich auch nach oben gucken. Hier sehen wir jetzt die Kuppel in der alten Synagoge, oder man kann halt auch nach ganz unten gucken. Da sehen wir dann den Fußboden.
Ja, mit einem Wasserzeichen.
Mit einem Wasserzeichen drin, ganz genau. Ja, das ist nicht unwichtig. Ich habe relativ früh schon die ersten Urheberrechtsstreitigkeiten gehabt. Oh, da gab es andere Fotografen, die meine Kugelpanoramen als Referenzbilder für ihre Leistungsfähigkeit auf ihrer Website benutzt haben. Kann also durchaus auch passieren. Ja, das ist... das, was ein Kugelpanorama auszeichnet, das ist der komplette Blick in den vollständigen, ich schalte mal wieder rum auf das andere Bild, das ist der vollständige Blick in den kompletten 360 Grad, die mich bei der Aufnahme umgeben, plus 90 Grad nach oben und 90 Grad nach unten, also 180 Grad in der Höhe drin enthalten sind.
Und man kann ja dazu sagen auch, das ist nicht nur eine nette technische Spielerei, sondern etwas, was heutzutage auch durchaus immer mehr Bedeutung bekommt, weil die Nachrichten ja auch immer mehr in elektronische Medien gehen und es tatsächlich hin und wieder mal vorkommt, dass man danach auch gefragt wird. Ne? Also ich habe öfter mal Aufträge, wo dann auch so etwas angefragt wird. Mein Problem ist, wenn ich denen dann mal erzähle, was ich dafür haben will, wird es meistens nicht eingekauft. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber das scheint, also es macht nochmal deutlich, dass das schon auch so ein bisschen zum Repertoire gehört. Und es bringt natürlich auch Spaß, ne?
Also es gibt einige Zeitschriften anscheinend, die das auf ihren Internetseiten für besondere Themen einsetzen. Aber es ist immer noch der Sonderfall, das muss man ganz klar sagen. Also, und es wird auch immer der Sonderfall bleiben, weil es im Gegensatz zu einem typischen journalistischen Foto auf jeden Fall immer ein bearbeitetes Bild ist. Und das hat natürlich immer den, ja, so ein bisschen den, das Anrüchige des Manipulierten. Und von daher, ja.
Aber es gibt durchaus tolle Anwendungsbereiche, wie zum Beispiel, wenn es darum geht, Häuser zu verkaufen. Ne? Also da wird das gerne angewandt. Und mir ist es auch schon öfter mal bei Yachten, also wenn man Yacht-Innenräume zum Beispiel zeigen will. Und das sind natürlich auch entsprechende Kunden, die dahinter stecken, die wahrscheinlich einfach auch mehr Geld in die Abfrage der Medien irgendwie reinbringen, sodass man sagen kann, also ich denke, das wird auch immer mehr zum Standard irgendwann mal so für die Präsentation. Ne? Gerade wenn man an Nachrichtenmagazine auf iPad oder sonst was irgendwo ist. Ne? Wobei, da ist dann wieder das Problem mit Flash. Ne?
Es gibt auch Lösungen dafür. Also es gibt die Möglichkeit, auch am iPhone oder iPad sowas zu zeigen. Jetzt gucke ich mal schnell, ob ich das hier reinkriege. Das habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber wer weiß, vielleicht kann man es ja sehen. Da muss ich jetzt hier noch die schlaue Seite finden, wo es sein sollte. Da. Und falls man da jetzt was sehen kann, ich gehe mal näher ran. Das ist ein iPhone. Das ist ein iPhone und das ist jetzt ein Panorama und das dreht sich mit, während ich das iPhone drehe. Das nennt sich also eine gyroskopische Steuerung. Geht natürlich auch.
Das ist richtig geil.
Und wenn ich nach unten, das kann ich euch jetzt nicht richtig zeigen, weil müsste ich die.
Doch, doch.
Moment, jetzt gucke ich nach.
Müsstet ihr mal angucken. Das ist richtig klasse.
Und jetzt gucke ich in dem iPhone nach, ups, nach, also, ja, gut, ich bräuchte
hier ein Kamera. Das Wasserzeichen.
Ja, ja, da war das Wasserzeichen wieder, ganz genau. Das ist, wie gesagt, nicht unwichtig ist. Also, die Dinger kriegen hier da steht Arbeit drin, das ist nicht ganz mal eben schnell gemacht und von daher muss man da schon das ein bisschen schützen mit dem Wasserzeichen, das lohnt sich. Also.
Ist das jetzt
übrigens,
womit man die jetzt anguckt oder kann man mit
dem das ist tatsächlich, das ist eine Mischung aus HTML5 und CSS und JavaScript, was dann mittlerweile sehr einfach zu machen ist. Damals, als das losging mit den ersten, ich habe mit Programmieren überhaupt nichts am Hut. Ich habe auch eigentlich mit der ganzen Software dahinter nichts am Hut, aber da habe ich mich dann tatsächlich mal reingekniet, weil ich wollte, dass das am iPhone läuft und habe mit verschiedenen Leuten versucht, sowas in die Welt zu setzen, so eine Software, was jämmerlich gescheitert ist im Vergleich zu dem, was heute da ist, aber es war zumindest möglich. Es war so Proof of Concept, man kann es zeigen und mittlerweile gibt es da sehr gute kommerzielle Anwendungen für, um diese Panoramen am iPhone zu zeigen.
Mhm. Und also wenn ich jetzt im iPhone aber die Webseite eingebe, lange Bilder, kann ich das nicht angucken, oder?
Doch, klar. Ja, ja, das sollte funktionieren. Also Teufel steckt immer im Detail, aber geht auch am iPad und geht auch mit dem iPhone und iPod und alle Eis gehen irgendwie. Cool. Bilder Ära, ja.
Das ist ja schon so jetzt, glaube ich mal, im groben Ganzen anwendungsrelevant. Ich glaube, fällt dir noch was ein, wo man das gut verwendet oder wo das auch gut abgefragt wird? Gesundheit.
Danke. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Also wenn ich die Sachen im Auftrag mache, dann mache ich das in erster Linie für Leute, die Räume zeigen wollen. Das können Firmen sein, die sich selbst präsentieren wollen. Das können Messestände sein, die da gezeigt werden sollen. Da kann man so eine Messe dann auch quasi das ganze Jahr über am Leben erhalten, bis die nächste Messe stattfindet. Und das können Innenräume sein im Industriebereich, in die normalerweise keiner reinkommt. Also ich habe eine Müllverbrennungsanlage, einen Ofen von einer Müllverbrennungsanlage von innen fotografiert. Da sind normalerweise, weiß ich, 900 Grad, da kommt man also nicht rein. Und wenn der dann mal frei ist und restauriert wird und so weiter, dann macht man eben davon mal schnell ein Kugelpanorama, um wirklich mal die räumliche Situation zeigen zu können. wo es zurzeit noch sehr wenig eingesetzt wird eigentlich, das ist so dieser Maklerbereich, dafür ist es zu teuer, ganz einfach. Und im Amerikanischen ist es wesentlich verbreiteter bei den Maklern, aber hier im Deutschen gibt es auch viele Internetseiten, die für die Makler gedacht sind, die das noch nicht akzeptieren. Insofern hängt es ein bisschen an der Stelle.
Die Amerikaner machen das, Entschuldigung, also die Amerikaner machen das teilweise auch in Verbindung mit HDR, ne?
Ja, 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 das wird hier aber, also das wird hier auch gemacht, aber eben wieder nicht im Maklerbereich. Also diese Überlegung, das ist was für Makler, die liegt ganz nah auf der Hand, aber wird ganz wenig nur genutzt eigentlich. Für sehr hochwertige Immobilien ja, aber im normalen Bereich, ich sag mal so für das kleine Einfamilienhaus um die Ecke oder die Eigentumswohnung wird es fast nicht eingesetzt.
Wir hatten gerade
Oliver, du hattest eine Frage. Erstmal Oliver. Ja. Oliver hatte eine Frage, glaube ich.
Hast du sowas auch schon mal für Hotels gemacht? Da habe ich das schon mal des Öfteren gesehen.
Das wird auch für Hotels natürlich genutzt. Ich selber mache das nicht für Hotels. Hat eine gewisse, hat was zu tun damit, dass ich eine gewisse Abneigung dagegen habe. Da gibt es ganz komische Geschäftsgebaren zum Teil. Ich arbeite lieber mit Kunden aus anderen Bereichen zusammen. Aber ja, gemacht wird es auf jeden
Fall. Komisches Geschäftsgebaren. Jetzt bin ich neugierig.
Ja, ich auch.
Also ich gebe ja Kurse zu dem Thema und ich habe dann also den Fall gehabt, dass bei einem Kurs zwei Teilnehmer da waren, die das lernen wollten, Google-Panoramen zu machen und die beide die Anfrage hatten, dass sie bitteschön in ihrer Heimatstadt für ein Hotel ein Panorama kostenlos machen sollten, was dann für eine bestimmte Zeit auf der Internetseite genutzt werden soll. Und dann würde man sie in die Kette, in die Hotelkette einbringen, damit die anderen Hotels dann von ihnen fotografiert oder Panoramen umgewandelt werden. Ja, und die hatten beide die gleiche Hotelkette, jeweils in einer anderen Stadt, wo diese Anfrage kam. Und das scheint also durchaus Usus zu sein, dass gerade Hotels, wenn man nicht im High-End-Bereich da tätig ist, dazu neigen, sowas eher sich kosmos anzuziehen, als dafür bezahlen zu wollen.
Das ist prekär. Und Erik, du hattest eine Frage, ne?
Ja, nee, ich wollte nur gerade hinweisen auf diese Maklerbilder. Also wir haben uns eben bei dem Thema, wo meine Freundin was gesagt hat, von wegen Stehpinkel, haben wir uns gerade eine Wohnung angeguckt, die uns ein Makler geschickt hat. Also eine PDF-Datei, wo die wirklich Bilder reingesetzt haben. Also ich hätte wenigstens das Bad vorher aufgeräumt. Also, da ist mit Kugelpanoramen noch weit hin oder da irgendwas mit Handy gemacht, wahrscheinlich ein Foto und wer sich so eine Wohnung kauft, weiß ich nicht. Also das ist dann kein Kaufanreiz.
Also Tom, die Bremsspuren aus einer Toilette würdest du rausretuschieren?
Ich würde den Deckel schließen. Okay. Das sind so Sachen, also wenn man eine Zeit lang sich so mit Architektur und Industriefotografie beschäftigt hat, man findet zwar immer noch genügend Fehler in den eigenen Bildern, aber so ein paar Sachen, da lernt man schon darauf zu achten, dass der Deckel runter ist, ist so eine davon.
Das heißt, ein guter Ort für das Wasserzeichen, ja?
Ja, genau.
Ja, genau, Wasserzeichen
in der Toilette. Einen ganz interessanten oder eine andere Idee für so ein Panorama habe ich mal gesehen. Das war nachdem die Flut und der Tsunami in Tokio waren, gab es ein Panorama von dem Flughafen. Ich habe jetzt geschaut eben, ich habe es aber aktuell nicht gefunden.
Und das war, such mal weiter, vielleicht können wir es einblenden gleich nochmal. Kannst du nochmal machen nebenbei. Super.
Das war nochmal eine ganz, ganz andere journalistische Seite. Also das war wirklich dieser zerstörte Flughafen, wo man sich dann drin bewegen konnte, oder zumindest, ich glaube, es war, ich weiß gar nicht, ob es mehrere waren, aber es war zumindest eins, und das war schon krass, also war echt extrem und auch eine interessante Idee, das journalistisch zu nutzen.
Okay, prima. Journalisten, wie kriegen wir jetzt die Kurve zur Technik? Gar nicht. Tom,
ja.
Du hattest eben schon deinen Angelstock dabei, ne?
Ja, ja, genau. Ich habe hier so eins meiner Ausstattungsdetails, das ist ein ganz banaler, umgebauter Wanderstab, so ein Wanderstock. Und der hat hier oben eine Aufnahme für mein Objektiv, mit dem ich die Google-Panoramen mache. Und damit mache ich eigentlich einen Großteil der Bilder, die ich für mich mache. Also ich mache für mich sehr, sehr viel auch selber Google-Panoramen, dass ich im Urlaub oder in meiner Heimatstadt oder wo auch immer die ganzen für mich interessanten Zusammenhänge, räumlichen Zusammenhänge fotografiere. Und da möchte ich nicht viel schleppen. Wenn ich zum Kunden gehe, sieht das manchmal ein bisschen anders aus. Die wollen noch was zum Gucken haben. Dann nimmt man doch ein größeres Stativ mit. Also wer fotografiert, kennt das Problem, dass man manche Bilder auch sehr viel einfacher machen könnte. Aber dann bringt man die Leute auf die falschen Ideen. Und insofern, ja, also das ist mein Detail, was ich gerne benutze. Zusammen mit einer Sonderhaltung, die ich hier habe für ein Fischei-Objektiv. Ich weiß nicht, kann man das so sehen?
Ja.
Das ist also ein Fischei-Objektiv, das ist hier vorne ist die Streulichtblende noch drauf. Das ist nämlich nicht mein Fischobjektiv. Das habe ich im Moment als Leihgabe, weil das Original, was ich sonst benutze, ist seit 5 Monaten in Reparatur. Da fehlt ein Ersatzteil, was die Japaner wohl bei der Flut verloren haben oder so. Keine Ahnung. Sonst wäre diese Streulichtblende hier vorne abgesägt. Also das wäre für mich eine ganz wichtige Sache. Das ist mein Objektiv, mit dem ich einen Großteil meiner Kugelpanoramen mache mittlerweile.
Das mit der Streulichtblende, das habe ich auch schon mal gehört. Mhm. Ich finde es bemerkenswert, dass man ein doch sicherlich ca. 600 Euro teures Objektiv vorne absägt. Warum machst du das?
Also es ist eine relativ einfache Sache. Die meisten Fischobjektive, die heute gut nutzbar sind, sind gedacht für APS-C-Kameras, sei es Nikon, sei es Canon oder ein anderer Hersteller. Diese Objektive liefern aber einen Bildkreis, der durchaus groß genug ist, auch für eine Vollformatkamera. Und während die auf APS-C-Sensoren eher so funktionieren, dass die das Bild die 180 Grad nur in der Diagonale zeigen, ist es möglich, auf einem Vollformatsensor die 180 Grad zumindest über die lange Seite komplett zu nutzen. Und damit wird es dann interessant für ein Kugelpanorama. Ich kann nochmal versuchen umzuschalten, dann kann ich das mit einem Bild vielleicht illustrieren, was ich da
mache. Genau, vielleicht nochmal kurz vorweg, also du kannst gerne mal versuchen weiter zu schalten dort. Du kannst vielleicht gleich noch mal was dazu sagen, warum Fischauge? Ne?
Ja.
Das ist,
das können wir zusammenfassen. Das können wir vielleicht ein bisschen zusammenfassen.
Okay.
Jetzt muss ich nur gucken hier, dass mein Browser wieder reagiert. Der mag mich im Moment nicht. Weiter ausführen, das war schon korrekt. Ja. So, jetzt nochmal rüberschalten. Wunderbar. Jetzt werde ich mal gucken, dass ich euch da wieder hinlotse. Das war es noch nicht. Nee, das ist falsch noch. Genau, machen wir nochmal neu. Müsste der hier sein. So, jetzt solltet ihr irgendwas sehen mit langebilder.de. Könnt ihr das erkennen?
So ist es. Perfekt.
Da kann man generell auf der Seite, habe ich so ein paar grundlegende Informationen zusammengefasst zum Thema Kugelpanorama. Also wer da was nachlesen will, unter langebilder.de gibt es da einiges an Informationen. Und jetzt muss ich mal selber schauen, da führe ich zum Beispiel auf, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt, Panoramen zu erzeugen, von so relativ einfachen One-Shot-Lösungen bis hin zu sehr komplexen Geschichten. Und die grundlegende...
Entschuldigung, gleich mal Zwischenfrage. One-Shot, das Bild musst du nochmal zeigen.
Ja, One-Shot heißt nichts anderes als man...
Jetzt bist du weg. Ich höre nichts mehr. Hört ihr noch was?
Nein. Nee, er ist weg.
Tom. Falls jemand Tom über den Chat erreicht.
Major Tom.
Major Tom. Okay.
Ansonsten können wir währenddessen uns das Panorama von dem Airport anschauen. Ich habe es gefunden.
Ja, was genau. Super. Da ist. Dann schalte ich mal um ins zweite Programm. André Appel. Mit dem zweiten sieht man mehr.
Wird das jetzt übertragen?
Das wird übertragen. Ja.
Genau.
Noch nicht. Moment.
Jetzt, oder?
Ja, perfekt. Oh, ja.
Das ist schon ganz cool gemacht.
Das ist krass, ja.
Und ich sag mal mittendrin statt nur dabei. Also für sowas ist das natürlich sehr geeignet, so ein Kugelpanorama.
Wir haben jetzt eine Zwischenschaltung mit Tom. Tom, du bist jetzt mit deinem iPhone da. Wunderschön. Mach mal einen Kugel. Hörst du uns? Tom?
Ja, so, jetzt höre ich auch was. Ich hatte gerade noch den Kopfhörer aus. Also jetzt habe ich mir das iPhone einfach zur Not genommen.
Du darfst in Ruhe wieder neu booten.
Ja, läuft
gerade. Wir gucken uns nochmal weiter das Programm an mit dem Flughafen. Ja. Der Airport war das, André, ne? Ja. Zeig nochmal.
Genau.
Da kann man halt auch munter. Ja, das ist ja echt krass.
Oh, das scheint ja sehr verbreitet zu sein, das Wasserzeichen dort zu verstecken.
Okay.
Ja, auf jeden Fall.
Irgendwo muss ja aus Statistik. Soweit ich weiß, hat das doch auch technische Gründe, das Wasserzeichen ausgerechnet da zu machen, oder?
Ja, sonst hätte ich ja meine Füße im Bild. Ich
meine, genau, stehe ja, ich die Füße ja. Und weil da fotografiert man halt.
Da ist auch der Schatten. Da stand er.
Tricky.
Oder er hat immer so eine große runde Scheibe mit und stellt sich da drauf.
Genau. Der Teppich.
Der Teppich. So, Tom, du bootest noch?
Ja, oder? Der läuft jetzt gerade hoch. Ich sehe ja schon eine Oberfläche, aber ist noch nicht so weit, wie er sein sollte.
Vielleicht eine kleine Anekdote nebenbei Thema Urheberrecht. Das ist ja momentan mein Lieblingsthema. Da kann ich mich ja tierisch drüber aufregen. Ich hole gleich meine Piratenmütze nochmal wieder. Ja. Da war in der letzten Woche eine Diskussion von einem Blogger, der irgendwo ein sogenanntes Witzbildchen gepostet hatte und abgemahnt wurde. Und der beschwerte sich bitterlich, das arme Opfer, dass er nun da abgemahnt wurde. Und kann ich vielleicht auch nochmal den Link nachliefern für die Shownotes. Da gab es dann eine hitzige Diskussion zum Thema Urheberrecht. Und da war teilweise den Fotografen vorgeworfen, die sind doch eigentlich selber schuld, wenn sie so blöd sind und ihre Bilder ins Internet stellen. Ja, das war
nicht schlecht.
Ja, wir lachen, ne? Die das anderen haben nicht gelacht, so, ne? Aber das zeigt, dass doch dieses Thema Urheberrecht ein ganz interessantes ist. Und ich hoffe, ich kriege auch nochmal genug Leute zusammen, um hier das nochmal zu diskutieren, also vielleicht mit politischen Parteien. Aber ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass es nicht ein Zeichen von Doofheit ist, wenn man mal ein Bild ohne Wasserzeichen postet. Auch wenn es in diesem Falle vielleicht ganz sinnvoll ist, damit man nicht irgendwie Fußabdrücke hinterlässt, die unschön sind und die man wegretuschieren kann. So, habe ich jetzt die Situation überbrückt?
Nee, Tom. Ich bin immer noch nicht, also aus irgendeinem Grund mag mein Rechner mich heute nicht. Es ist immer genau dann, wenn man es nicht gebrauchen kann. Aber ich versuche es nochmal. Aber ich kann trotzdem noch was dazu sagen, was ja den Grund für die Fischei-Objektive angeht. Dann machen wir es halt ohne Bilder. Es ist einfach so, man kann den Raum fotografisch abtasten mit allen möglichen Brennweiten. Also ich weiß, irgendwann im Jahr 2000 hat eine Australierin so einen masochistischen Anfall gehabt und hat alle ihre Nikon-Objektive und hat mit denen dann ein Kugelpanorama aufgenommen mit ganz vielen unterschiedlichen gemischten Brennweiten. Das Zusammenfügen war damals sowieso eine sehr komplexe Sache ist, aber wenn man dann die Brennweiten auch noch wechselt, dazwischen erst recht aufwendig. Generell ist es so, wenn man mit den engen Brennweiten arbeitet, braucht man halt viele Bilder, um ein Panorama aufzunehmen. Das heißt, ich brauche nicht nur 2, 3, 4, 5, 6.
Tom, ja. kurze Anmerkung, bitte das Mikro möglichst an den Mund halten, ja, weil du schnell weg bist.
Okay, so besser?
Hört sich wieder an.
Ja, ich komme jetzt aber das blöde Headphone rein. Die Anwendung mit dem Kugelpanorama, die Aufnahme des Kugelpanoramas, die erfolgt also, indem ich nach und nach den Raum abtaste. Je enger die Brennweite ist, also der Bildwinkel, je länger die Brennweite, je enger der Bildwinkel, desto mehr Einzelbilder brauche ich. Diese Einzelbilder wollen ja alle miteinander verknüpft werden und das macht sehr aufwendig. Gerade früher war das ein Mordsaufwand, weil man lange Skripte schreiben musste. Man musste für jedes Bilderpaar, was miteinander verknüpft werden musste, einzelne Kontrollpunkte definieren, die dann entsprechend sich überlagern mussten. Und das war nicht besonders angenehm. Und deshalb hat man sehr, sehr früh begonnen, mit Fischei-Objektiven zu arbeiten. Die lichten zumindest, so wie sie im Kugelpanorama-Bereich meistens genutzt werden, zumindest über die lange Seite, über die lange Bildkante 180 Grad ab. Das heißt, ich habe in der Höhe meines Bildes, wenn ich die Kamera im Hochformat habe, habe ich in der Höhe meines Bildes schon den kompletten Raum erfasst. Wenn ich dann über die kurze Seite gesehen 120, 130 Grad Bildwinkel erfasse, dann reichen 3 bis 4 Aufnahmen im Kreis, um wirklich die kompletten 180 auf 360 Grad aufzuzeichnen, die ich hinterher brauche. Würde ich das mit einer längeren Brennweite machen, würde ich genauso den Raum abtasten können, aber ich hätte deutlich mehr Einzelbilder und damit deutlich mehr Aufwand.
Okay, live und in Farbe. Ich glaube, jetzt solltest du mal versuchen, dich wieder mit deinem richtigen Rechner einzuloggen. Es ist grenzwertig von der Tonqualität.
Ja. Aber er mag mich nicht. Nein, er fährt nochmal runter. Ich habe keine Ahnung, was der hat, ob der jetzt so heiß steht oder so.
Okay, was gibt es sonst noch Neues?
Meinst du mich oder meinst du generell?
Nee, alle.
Ich komme mit dem scheiß Ton rein.
Also ich war gerade nebenbei mal auf der Webseite Lange Bilder. Den ursprünglichen Nodalpunktadapter, hast du den selbst gebaut? Weil meiner sieht relativ ähnlich aus.
Ja, also ich habe
Aluprofil.
Erik, du kannst das ja mal einstreuen. Ja, dann kann sozusagen, können wir uns das schon mal
angucken. Probier mal Bildschirm freizugeben, ja.
Ja.
Seht ihr das?
Ja. Ja, sehr gut.
Weil ich sehe nicht, ja, was ihr seht, aber also das ist das Gerät für, ja, ich sag mal, schon noch ziemlich weite, enge Brennweiten oder weite Brennweiten. Also bei mir, wie gesagt, die kleinste Brennweite ist bei mir 17 Millimeter und dann muss schon die Kamera noch ein ganzes Stück weiter hinten sein, um ein nodalpunktgerechtes Bild zu machen.
Da gibt es, glaube ich, auch für den Nodalpunkt flexiblere Geräte und es gibt auch so Selbstbauanleitungen im Internet, ne?
Ja, genau.
Also das ist generell so eine Sache, dass die Nodalpunktadapter, für die nötig sind, soll man vielleicht auch noch klären, aber dass diese Nodalpunktadapter ganz, ganz oft selbst gebaut werden. Ich habe so ein Sammelsurium von Fotos von selbstgebauten Nodalpunktadaptern über die Jahre hier zusammengestellt. Das ist schon faszinierend, was die Leute da zum Teil gebaut haben. Wichtig ist im Endeffekt nur, dass das Ding funktioniert. Das, was man da sieht, das kann man übrigens drehen. Wenn du da mal draufklickst nochmal auf das Bild, dann kann man den wie so ein Object irgendwie drehen. Sollen wir mal abwarten?
Ihr seht das, oder?
Ja, perfekt. Also es
weil ist, ich sehe mein Bild nicht, das ist komisch, aber.
Es ist aller technischen Schwierigkeiten zum Trotze ist das hier doch alles sehr gelungen.
dieses Rotieren, da ist eine rote Achse drin, das ist genau die Anzeige dafür, dass das Objektiv um einen feststehenden Punkt gedreht wird. Das heißt, um den, in dem Fall so Nodalpunkt. Eigentlich ist der Begriff Nodalpunkt immer nicht ganz richtig. Es müsste heißen Point of No Parallax oder auf Least Parallax oder wie auch immer, aber Nodalpunkt ist zumindest im Deutschen der Standardbegriff. Da können wir sicherlich gerne bei bleiben. Und diese Geräte, die kann man teuer kaufen, da gibt es Möglichkeiten, wirklich ganz, ganz viel Geld unter die Menschen zu bringen und viele Leute glücklich zu machen, die sowas verkaufen. Man kann das aber auch selber bauen. Ich habe meinen ersten Nodalpunktadapter, habe ich mir aus Stuhlwinkel und einem Stück Alublech gebastelt. Der zweite war dann schon wesentlich professioneller aus zwei Halterungen für Balkon. Pflanzen und irgendwann bin ich dann zu dem hier gekommen, das ist einfach auch nur ein Blechwinkel, aber der hat immerhin hier schon mal eine Gummierung, damit die Kamera einigermaßen in ihrer Position bleibt. Und wer da ein bisschen nachsucht, der wird einen Haufen an unterschiedlichen Nodalpunktadaptern im Internet finden. Grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen zwei Typen davon. Der eine Typ ist für die mehrreihigen Panoramen gedacht, wo ich also nicht mit dem Fischerei
die ganze. Ich mache jetzt mal eine kleine Auszeit, Tom. Ja. Ich glaube, das Ganze ist hier bei mir, kommt so sehr grenzwertig an, sodass ich also eher sagen würde, wir machen jetzt mal eine kleine Werbeunterbrechung und hoffentlich gleich weiter, wenn der Rechner gebucht ist. Ich halte mal meine Aufnahme an, beziehungsweise ich mache eine. Wir dürften jetzt wieder auf Sendung sein. Die Werbeunterbrechung wurde Ihnen gesponsert von Tom Striewisch.
Ja, tut mir leid.
Und seinen technischen Problemen. Erklär doch mal, wir waren bei der Technik, ja, Tom.
Aufnahmetechnik. Also wozu braucht man so einen Nodalpunktadapter? Diese Nodalpunktadapter, dass die nötig sind, liegt daran, dass der Fotoapparat ja geschwenkt werden muss. Wenn ich jetzt so eine Kamera nehme, ich mache das einfach mal hier, ich habe hier eine Kamera, da unten ist mein Stativgewinde und wenn ich die jetzt schwenke, dann guckt das Objektiv einmal in diese und einmal in jene Richtung und hat dabei aber seine Lage im Raum verändert. Das heißt, die Bilder passen nicht deckungsgleich zusammen. Ihr könnt das gerne selber ausprobieren. Nehmt mal euren Daumen, haltet den in die Luft vor die Kamera, kneift ein Auge zu und jetzt schaltet auf das andere Auge um. Dann werdet ihr sehen, dass der Daumen vor dem Hintergrund hin und her springt. Auch wenn ihr den Kopf dreht, wird das Gleiche passieren. Das liegt daran, oder das ist das Problem, was wir beim Panoramafotografieren haben, dass zwei Bilder, bei denen einmal der Daumen links und einmal der Daumen rechts vom Hintergrund ist, dass die sich nicht zusammensetzen lassen vernünftig. Das heißt, in den Überlappungsbereichen würde ich Probleme kriegen. Bei unserem Kopf liegt das daran, dass das Auge eben vor dem Drehpunkt liegt. Und das Gleiche haben wir hier bei der Kamera. Da liegt auch das Auge oben dann vor dem Drehpunkt, um den ich die Kamera jetzt schwenke. Das heißt also, von hier aus sehe ich eine andere räumliche Situation als von hier aus. Und deshalb verwendet man so einen Modalpunktadapter, der dazu führt, dass die Kamera um die optische Mitte, um den Punkt der geringsten Parallaxe, so sollte man das eigentlich nennen, gedreht wird. Der wird landläufig Nodalpunkt genannt, ist nicht ganz richtig fachlich, wird aber in den meisten Fällen so bezeichnet, bleiben wir dabei. Dafür muss die Kamera aber quasi weiter nach hinten, also Stativgewinde, was normalerweise hier befindet, muss hier nach vorne irgendwo verlagert werden. Und das kann man mit verschiedensten Lösungen machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt die Kamera im Hochformat habe, muss ich das nur noch richtig zusammenhalten hier, wenn ich die Kamera im Hochformat habe, kann man das sehen, so, Hochformat, ja. Und dann nehme ich hier diesen Adapter und jetzt habe ich meinen Drehpunkt nach hier vorne verlagert. Das ist jetzt nicht der richtige Adapter für diese Konstruktion. Man kann das auch anders aufbauen. Ich habe hier jetzt zum Beispiel diese Lösung, die direkt am Objektiv ansetzt. Das ist eigentlich der eleganteste Weg, wenn man mit diesen Fischobjektiven arbeitet. Da habe ich hier diesen Drehpunkt. Dadurch habe ich sichergestellt, dass der schön nah dran ist. Wir hatten ja gerade diese kleine Animation, ich weiß nicht, ob die noch in der Aufzeichnung drin ist, von diesem Adapter hier gesehen.
Ja,
das ist einer der verschiedenen Bauweisen. Den habe ich übrigens mal tatsächlich auch eine Zeit lang produziert und verkauft. Also der ist auch angeblich bis auf den Himalaya gekommen, weil er so schön klein und leicht ist. Ja, einer meiner Kunden wollte den von der Expedition haben. Also ich habe viele aus dem wissenschaftlichen Bereich gehabt, die das Ding einsetzen wollten. Der hat so ein paar Spezialgeschichten, die ihn, wenn man einreihige Panoramen machen möchte, also Kugelpanoramen mit einem Fischerobjektiv, die ihn dafür sehr gut geeignet machen. Unter anderem ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass hier unten diese Aufnahmestelle, ich muss mal gucken, ob ich das richtig vor die Kamera habe, diese Aufnahmestelle hier, dass die möglichst klein ist. Je größer die ist, die kommt in mein Panorama ja mit rein. Ein Fischerobjektiv, wenn ich das jetzt noch einmal hier zusammensetze, so, dann würde das Fischerobjektiv, wenn es richtig aufgebaut ist, hier, dann würde das Fischerobjektiv hier unten diesen kleinen Punkt sehen. Wenn der klein ist, ist das nicht schlimm. Wenn ich da unten aber so einen Mordsteller habe, wie zum Beispiel hier diese Lösung, wenn ich da unten so einen fetten Bodenpunkt habe, dann habe ich auch so ein fettes Ding in meinem Panorama drin. Und das muss ich hinterher aufwendig retuschieren.
Einfach da musst du dann Wasserzeichen reinsetzen.
Ja, nee, das macht man schon ordentlich weg, das Wasserzeichen. Ich mache das Wasserzeichen transparent. Also ich habe den Fußboden original und lege da ein transparentes Wasserzeichen drüber. Die einfachste Lösung ist natürlich, wenn es quick and dirty sein soll, man legt da unten irgendeinen Text rein, irgendeine Scheibe rein. Das geht auch. Es gibt da sehr einfache Lösungen, die sehr effektvoll sind, aber wenn man es ordentlich machen will, macht man schon das komplette Panorama.
Ordentlich ist, glaube ich, auch das Stichwort für nochmal Einsteiger. Man muss nicht, glaube ich, gleich ganz viel Geld ausgeben, sondern man kann auch Freihand erstmal loslegen. Ne? Ja. Da kann man auch mit den neuen Softwarelösungen und Spezialprogrammen, aber auch mit Photoshop, da kommen wir auch sicherlich gleich nochmal zu guten Lösungen kommen, aber das wäre sozusagen der Königsweg der Kugelpanoramen, so ein Nodalpunktadapter.
Und wie gesagt, den kann man selber bauen. Also man muss da jetzt nicht teures Geld ausgeben. Das kann schnell in
die, ich habe da auch oben sowas,
hunderte von Euros gehen. Kannst du mal ein
Foto von haben.
Und ich guck mal gerade. Ich habe hier noch so ein Schätzchen. Das kostet dann sowas kostet dann richtig Geld. Ich räume da die Wohnung auf.
Ja, schön.
Na, das hier zum Beispiel, das ist jetzt einer, der auch für mehrreihige Aufnahmen gedacht ist. Da kann man also die Kamera hier unten drehen, die kommt hier oben dran, da unten drehen und man kann sie zusätzlich über diesen Arm hier noch neigen. Da sind also viele unterschiedliche Verstellmöglichkeiten dran. Sowas kriegt man von 100 Euro, 120 Euro bis hin weit über 1000 Euro kann man ausgeben dafür. Das gibt es auch noch motorisiert, wenn man es möchte, aber okay.
Tom?
Okay. Ja?
Wenn ich jetzt meine 5D nehme mit dem 1740 drauf, woher weiß ich denn, wo da der Nodalpunkt ist? Ist der bei 17 woanders als bei 40?
Und ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja. Also das hängt ein bisschen von dem Aufbau des Objektivs ab. Ich bin auch kein Fachmann für, ich kann es nur aus der Praxis sagen. Es gibt Objektive, bei denen trotz Veränderung der Brennweite der Nodalpunkt ziemlich genau an der gleichen Stelle bleibt. Das, was ich hier gerade gezeigt habe, das ist zum Beispiel ein Zoom-Fischei. Das hat also als Fischobjektiv 10 bis 17 mm und der Nodalpunkt bleibt annähernd an der gleichen Stelle. Bei anderen Objektiven kann der sehr weit auseinanderlegen. Und dann müsste man den tatsächlich anpassen. In der Praxis wirst du aber in den meisten Fällen sagen, ich fotografiere das Panorama entweder mit 17 mm oder mit 40 mm oder vielleicht noch mit einer Zwischeneinstellung. Du wirst nicht mal 17 mal 18 mal 19 nehmen. Das heißt also, man müsste sich das für 2 oder 3 Brennweiten dann ausarbeiten, wo liegt der Nodalpunkt. Und wo der liegt, das kann man über Try and Error machen. Ich mache das so, dass ich bei mir an der Fensterscheibe mache ich einfach ein Post-it fest, so ein kleines Stückchen Papier und stelle die Kamera sehr nah davor und zwar in eine Richtung schon leicht geschwenkt, sodass dieses Post-it am Fenster in der äußeren Bildecke ist. Und versuche dann im Hintergrund irgendein Haus zu haben, Baum, Laternenfall, was auch immer, der sich dann ungefähr mit dem Post-it überlagert. Und dann schwenke ich die Kamera und dann sehe ich, ob der Post-it immer noch vor der gleichen Stelle der Laterne ist oder des Hauses im Hintergrund ist. Wenn das der Fall ist, habe ich den Punkt schon gefunden. Wenn das nicht der Fall ist, muss ich einfach ausprobieren, mit der Kamera ein Stück zurückgehen oder ein Stück vorgehen auf dem Adapter, bis ich dann hinterher den Punkt gefunden habe, dass das deckungsgleich bleibt.
Das ist ja easy, danke.
Also es ist im Endeffekt wirklich einfach. Der Teufel steckt im Detail, weil das geht dann manchmal so um 1/10 Millimeter vor und zurück, wenn man es sehr präzise macht. Ich habe so gelernt über die Jahre, dass das, was ich da in Präzision reinstecke, kann ich hinter einer Aufnahmesituation oft gar nicht einhalten. Also ermittle ich das auch gar nicht so präzise.
Also Rule of Thumb, das funktioniert auch so ein bisschen. Ne?
Man kann das, es gibt Leute, die machen Kugelpanoramen komplett aus der freien Hand. Also der Jeffrey Martin, der diese Internetseite 360 Cities mitgegründet hat, der beschreibt das, wenn er mal einen Vortrag macht, immer, der richtet die Kamera zum Beispiel an seinem Knie aus. Der hält die also unten vors Knie, rotiert um seinen großen Zeh an dem Bein und hat damit auch ungefähr das auf den Nodalpunkt ausgerichtet. Das geht alles. Ich mache auch häufiger solche Sachen freilich. Ich diszipliniere mich, dass ich mich auch um meinen großen Zeh drehe. Mit ein bisschen Bereitschaft zur Nacharbeit geht das. Es wird immer dann schwierig, wenn man ganz präzise Sachen hat. Ich würde nie in einem Schwimmbad mit Kacheln rundherum ein Panorama frei nicht machen. Das hat keinen Zweck, da werde ich nicht glücklich bei. Aber wenn ich eh blauen Himmel über mir und grüne Wiese unter mir habe, kann man schon eine ganze Menge improvisieren.
Okay, Technik. Was gibt es da noch zu berichten?
Also eine Menge. Aber bleiben wir erstmal noch wirklich bei dem, was die Aufnahme angeht, welches Objektiv. Nur weil das gerade vielleicht ein bisschen in der Situation untergegangen ist. Wenn ich nicht.
Ich muss auch mal ganz streng sagen, wir haben schon so ein bisschen durch die Pause natürlich Zeit gewonnen, aber wir sollten so noch eine Viertelstunde haben.
Ne? Okay. Dass du das ein bisschen mit einplanst. Aufnahmetechnik, wenn wird in den meisten Fällen so ein Kugelpanorama einfach, damit es wirtschaftlich ist, mit einem Fischerobjektiv aufgenommen. Es gibt aber auch Leute, die machen sowas mit 400 mm Brennweite, kriegen dann ein Panorama raus mit 40 Gigapixel und mehr. Als Kugelpanorama sitzen 3 Tage an der Aufnahme und die Rechnerfarm ist 2 Wochen mit dem Zusammenstellen des Bildes beschäftigt. Den Weg kann man gehen, den bezahlt einem nur keiner. Das kann man machen aus Freude. Das heißt also, man wird es mit einem Fischobjektiv machen und da tauchen dann so ein paar Probleme auf. Diese Fischobjektive sind zum Beispiel anfällig für Blendenreflexe. Wenn ich jetzt also ein Foto mache und ich habe die Sonne im Bild, dann kann es mir passieren, dass ich so eine Reihe von Blendenreflexen durch mein Bild durch habe und das lässt sich ganz gut beheben, indem man einfach 2 Aufnahmen macht und bei dem vom Stativ runter dann natürlich und bei der 2. Aufnahme hält man einfach den Daumen vor die Sonne. Damit kann man den Blendenreflex im 2. Bild rauskriegen. Man nimmt die Sonne ohne Daumen aus dem 1. Bild und hat ein blendenreflexfreies Ausgangsbild. Genauso sollte man aufpassen, dass man, wenn man so ein Kugelpanorama fotografiert, dass man eben halt die Sonne möglichst in der Mitte eines Bildes hat, damit nicht gegenläufige Blendenreflexe entstehen. Weil sonst schwenke ich einmal nach links, dann läuft der Blendenreflex so durch mein Bild, schwenke ich in die andere Richtung, läuft er so durch mein Bild und das würde sich hinterher nicht vernünftig kombinieren lassen. Man kann es sich.
Womit wir wahrscheinlich auch gleich zu dem Thema kommen, wie belichtet man denn da?
Ja, das ist das große, du hast vorhin schon HDR angesprochen, das ist das große Problem in der Kugelpanoramafotografie, dass man alles drauf hat. Das heißt, ich habe die Sonne drin und ich habe den tiefen Schatten irgendwo in der Häuserwand. Ich muss die Panoramaaufnahme so abstellen, dass ich möglichst die bildwichtigsten Teile vernünftig belichtet habe. Wenn dann der Kontrastumfang zu groß ist, wenn der Sensor der Kamera das nicht mehr vernünftig abbilden kann, muss ich auf HDR ausweichen. Ich muss dann zwar nicht unbedingt die Bilder mit echter HDR-Technik nachbearbeiten. Da gibt es so bestimmte Fusion-Möglichkeiten, die Bilder nur miteinander zu verschmelzen. Reicht für ein Kugelpanorama meistens aus. Aber das wäre schon eine Sache, die dann häufiger passiert, dass man wirklich das abstimmen muss und wenn es nicht passt, mit HDR arbeiten muss. Hast du eine Frage, oder? Ich sehe da gerade weg. Ja, die Aufnahmetechnik selber ist ansonsten so, dass ich alles manuell mache. Das heißt, ich stelle die Entfernung manuell ein, stelle Blende und Belichtungszeit manuell ein, ISO natürlich auch, Weißabgleich manuell, damit die Bilder von den Anschlüssen her auch wirklich zusammenpassen. Sonst kommt was Helles ins Bild, die Kamera macht die Belichtung in der Automatik dunkler, dann würde es nicht zusammenpassen.
Also Automatik aus. Das würde aber schon bedeuten, dass die Bildwirkung Richtung Sonne eine andere ist als sozusagen die Bildrichtung, wo mein Schatten dann hingeworfen wird. Ne?
Ja, die passen ja zusammen. Also da, wo die Sonne ist, wird es hell und da, wo der Schatten ist, ist es dunkel. Das, so wie es in der Natur natürlich dann auch ist. Ne?
Genau, das wollte ich sagen. Mhm. Also durch das Wandern ist das eben halt dann auch nicht mehr das Problem. Nee, ne? Währenddessen, wenn ich jetzt ein Landschaftsfoto machen würde, würde ich natürlich Gegenlichtaufnahmen anders belichten als eben halt da. Aber wie findest du sozusagen diese manuelle Belichtung? Jetzt mal für einen Laien gesprochen.
Also ich gucke nach dem Bild, ja, ich gucke nach dem bildwichtigsten hellen Bereich. Das ist natürlich nicht die Sonne, die darf ruhig ins Clipping gehen, aber ich suche mir helle Hauswände aus oder irgendwelche anderen hellen Details im Bild und gucke, dass ich die noch ohne Clipping abgebildet kriege. Und dann mache ich ein Foto von der dunkelsten Bereich und da achte ich dann mehr auf das Histogramm. Habe ich da noch in den Schattenpartien einigermaßen Zeichnung drin? Mit ein bisschen Erfahrung kann man das dann einschätzen und dann weiß ich, es passt oder es passt nicht. Wenn es nicht passt,
also du, HDR. Das heißt also, du nimmst deine Kamera, richtest sie auf ein Objekt aus, was dir wichtig ist, machst da schon mal so eine Normalbelichtung, testest mal, ob das für dich vernünftig aussieht und dann gehst du nochmal in den Clipping-Bereich, was dann heißt Schwarz- und Dunkelbereich, also Schwarz- und heller Bereich und guckst, ob da irgendetwas ganz doll in die Grütze geht sozusagen oder blöd aussieht.
Also ich muss halt aufpassen, so wie bei einem Einzelbild im Prinzip auch, ich muss nur eben in verschiedene Richtungen gucken. Ich muss aufpassen, ich möchte kein Clipping in bildwichtigen hellen Bereichen und in meinen Schwärzen möchte ich nur einigermaßen Zeichnung haben. Und insofern muss ich das halt einschätzen.
Haben das alle verstanden?
Ja.
Ja, gut. Dann machen wir mal weiter mit der Technik, Belichtungstechnik. Ich glaube, das ist auch echt ein schwieriges Thema. Besonders für Anfänger, aber das, ich sag mal so, dafür gibt es ja auch deine Kurse, ne? Du gibst ja auch Kurse. Ja. Und da wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen intensiver drauf eingegangen, ne?
Ja.
Online-Kurse auch, ne? Wenn ich das richtig erinnere.
Mache ich gelegentlich, mache ich aber eigentlich ungern, weil das immer wieder so ein Problem ist mit den Übertragungsmöglichkeiten. Wenn dann
wie wir heute
so
16 gesehen haben.
Genau, wenn dann so 16-Bit Farbtiefe nur noch ankommen, dann kann man keine Bilder mehr beurteilen. Und nur noch 16 Farben ankommen, nicht 16 Bit, sondern nur 16 Farben ankommen in der Übertragung, kann man nichts mehr beurteilen.
Ich sehe gerade, wir verlieren Zuschauer, zwei Stück, aber das heißt nicht, dass wir langweiliger werden, aber ich glaube, das sind Ralf. Okay, kommen wir mal weiter, ich glaube jetzt in den Bereich Bildbearbeitung. Ne?
Ja, also dann, wenn man diese Panoramen erstellt hat oder aufgenommen hat, die Grundbilder, dann müssen die natürlich zusammengesetzt werden. Also der zweite Prozess bedeutet, ich muss gucken, dass ich die Einzelbilder so positioniere in der Bildbearbeitung, dass sie deckungsgleich sind. Und das macht für mich zum Glück die Software. Das konnte man früher oder musste man früher tatsächlich von Hand machen, aber das kann heute für mich die Software in weiten Teilen übernehmen. Und da gibt es einfach ein paar Klassiker an Software. Das eine ist PTGUI oder PTGUI. Das ist eine Bedieneroberfläche oder Benutzeroberfläche mal gewesen für die Panorama-Tools von Professor Dersch, die diese ganze Panorama-Geschichte angestoßen haben. Ohne die wäre das eigentlich alles gar nicht denkbar, was wir hier heute haben. Und das andere wäre ein kostenloses Programm, was trotzdem oder gerade deshalb, je nachdem, wie man möchte, sehr gut ist, Hagin oder Eugene, auch wieder eine Frage, wie man es aussprechen möchte. Mit denen kann man eigentlich den kompletten Bearbeitungsprozess machen, wenn das Panorama optimal aufgenommen ist. Wenn da noch Fehler drin sind, muss man hinterher eventuell nur mit Photoshop ran.
Wie heißt die Software nochmal?
Also entweder PTGUI, PTGUI oder PTGUI, Graphical User Interface für die Panorama-Tools, so ist das zu erklären. Und Hagin oder Eugene, H-U-G-I-N.
Und Erik entdeckt gerade Autofunktionen von Google Plus.
Ja, super. Jetzt.
Das geht nicht weg.
Okay, Spaß beiseite. Das ist eine Software-Sache.
Ich schalte mich gleich Photoshop
soll auch ganz gut gehen, ne?
Also Photoshop geht aber nicht für Kugelpanoramen. Es geht für Einzelbilder, die miteinander verknüpft werden sollen. Aber in dem Moment, wo sich der Kreis hinten wieder schließen soll oder oben und unten schließen soll, wird das nicht funktionieren. Das ist
PTGUI ist auch, glaube ich, gar nicht so teuer, ne? Wenn ich das
es gibt zwei Versionen und die eine kostet 80 Euro, die andere 140 Euro.
Die 80 Euro ist Privatanwender, ne?
Ja, die hat aber auch eingeschränkte Funktionen. Da ist kein HDR mit drin und da sind auch viele Automatismen nicht drin. Wenn man viel damit macht, lohnt es sich tatsächlich, sich dieses PTGUI Pro zu holen.
Okay, aber das bedeutet HDR, da ist ja dann auch schon echt eine Menge an Funktionen dann auch drin, ne? Ja. Die wahrscheinlich auch sinnvoll sind. Mhm. Und es ist ja häufig so, dass man am
Anfang... Also es geht so weit, dass da schon die Wiedergabemöglichkeit mit drin ist. Das Ding kann also auch schon Flash-Animationen auswerfen oder es kann die Bilder ausgeben, schon direkt für ein iPhone abgestimmt.
iPhone abgestimmt heißt in HTML5, oder?
Genau. HTML5, was? CSS und JavaScript, das wird da kombiniert, um Panorama wiederzugeben.
Das, was du davon hattest.
Ja, genau.
Kein Problem, Andreas, erzähl.
Nee, schon. Andreas? Ja, schon. Ich wollte nur wissen, was der Tom vorhin hatte da.
Was ich vorhin hatte, also sowas Ähnliches kannst du mit PTGUI machen. Ich verwende aber für die Wiedergabe am iPhone eine andere Software, weil ich da noch mehr Parameter einstellen kann. Man hat das vorhin vielleicht gesehen, da ist so eine Kartengeschichte, dass ich Google Maps mit in mein Panorama als Übersicht des Standortes einbinden kann und verschiedene andere Sachen. Dafür benutze ich eine Wiedergabesoftware, die heißt KR Pano. Und die Alternative dazu wäre Pano 2VR, Pano 2VR. Das eine ist eher skriptgesteuert und das andere ist mehr mit einer Benutzeroberfläche. Beides hat so seine Vor- und Nachteile. Ich nehme beides.
Okay, das ist jetzt schon wieder richtig für Cracks. Sind wir ja auch für zu haben. Nur wir wollen jetzt nochmal versuchen, für Anfänger diesen Bildbearbeitungsprogramm-Prozess vielleicht nochmal ein bisschen einfach zu erklären. Also man hat im Endeffekt wahrscheinlich nach der Belichtungsreihe, die man gemacht hat, mehrere Bilder. So, wie viele Bilder hast du mit dem Fischauge?
Mit dem Fischauge gucke ich bei meiner Technik im Schnitt auf 4 Bilder. Theoretisch ließe sich das Ganze sogar mit 2 Bildern machen. Das ist diese alte IPix-Technik. Aber die Qualität ist nicht besonders gut in den Übergangsbereichen. Und deshalb mache ich das also mit 4 Bildern. Ich gucke jetzt mal eben schnell, dass ich hier die Benutzeroberfläche mal starte.
Das wäre dann sozusagen ein 90-Grad-Schwenk im Hochformat.
Im Hochformat, ne? Und dann 4 Stück davon, genau. Also ich kann das mal nochmal zeigen, noch ist die Kamera. Das ist mein Behelfsstativ, mein Einbeinstativ. Ja. Darauf kommt die Kamera. Hier habe ich eine kann man nicht sehen.
Wasserwaage.
Eine Wasserwaage, ja. Genau, damit ich das Ding einigermaßen gerade halte. Und dann drehe ich mich hinter der Kamera in die 4 Positionen, in denen ich das Bild aufnehme. Mache dann ein Bild noch nach oben und freihändig ein Bild nach unten für Notfälle, wo ich dann vielleicht noch was. Ein Fehler beheben muss, den ich bei der Aufnahme gemacht habe, der sich in den Bereichen niederschlägt. Aber in den meisten Fällen kommt man tatsächlich mit den 4 Grundaufnahmen aus. Für einen Anfänger fühlt es sich, das ordentlicher zu machen, als ich das mache, weil dann hat man weniger Arbeit in der Nachbearbeitung. Schaue ich mal, ob hier mein PTGUI schon da ist. Ja,
das
ist.
Wie lange braucht man denn so vom Aufnehmen, bis das Bild dann fertig, das Panorama fertig ist? Wie lange dauert denn das? 20 Minuten? 2 Stunden?
Das hängt sehr davon ab, was du machst. Ich habe Google-Panoramen gemacht, die waren innerhalb von
Jetzt bist du gerade weg.
Werbepause. Wir sind wieder auf Sendung. Diese Werbepause, ach, lassen wir es. Tom, sorry. Was machst du für Sachen?
Keine Ahnung, mach mal einen Rechner hier, der mag mich nicht. Ich habe im Hintergrund jetzt aber auf jeden Fall schon mal PTGUI gestartet und werde
vielleicht mal. Vielleicht darf Andreas das nochmal sagen, was er eben gerade in der Pause gesagt hat, das fand ich ganz gut. Ne? Man braucht ja gar nicht so viel Aufwand, das wird jetzt hier nochmal deutlich.
Ja, ich habe schon öfters gedacht, hier so ein Panorama oder Kugelpanorama wäre doch toll, super Sache, dann gucke ich, was man braucht, dann gibt es diese Modalpunktadapter und gibt es dann noch diese größeren Gestelle, die man da kaufen kann für, keine Ahnung, 1000 Euro sind weg und die Software dazu und das hab ich dann nie angefasst, weil ich mir dachte, nee, komm, wenn du da was Richtiges machen willst, dann bist erstmal ein Haufen Geld los, aber anscheinend kann man das ja aus der Hand und Software dazu und gut ist.
Ja, und selbst die Software dazu, also es gibt Lösungen, das ist eine Sache, da muss man schon bereit sein, die Arbeit auf sich zu nehmen, aber man kann es theoretisch tatsächlich in Photoshop machen, mit Verzerrmöglichkeiten in Photoshop. Es gab einen Australier wieder, die sind da sehr rege in dem Bereich. Ein Australier, der hat das vor vielen Jahren eine Anleitung dazu geschrieben, wie das geht. Würde ich aber keinem empfehlen, weil das ist sehr viel Arbeit und es geht mit dem passenden Programm doch deutlich leichter.
Tom, dein Bildschirm.
Ja, ich guck mal jetzt.
Der Rechner gleich wieder ab.
Dass wir da hinkommen. Seht
das
ihr
sieht
da
gut
was?
Aus. Ja, perfekt. Also,
ihr seht hier die 4 Einzelbilder, die ich genommen habe für so ein Kugelpanorama. In PTGUI, das ist also die Oberfläche hier von PTGUI. PTGUI Pro in dem Fall. Wenn man das startet, sieht das ganz harmlos aus. Wenn man das erste Mal aufruft, dann hat man hier doch deutlich weniger Karteireiter zur Verfügung. Wenn man aber was machen möchte, landet man sehr schnell in dem Advanced-Modus und dann ist es ein bisschen mehr, was man einstellen und bearbeiten kann. Das grobe Vorgehen ist jetzt so, dass diese vier Bilder hier, da muss die Software herausfinden, wie liegen die im Raum zueinander. Damit die Software es einfach hat, geht man hin und sagt, okay, ich fotografiere die im Uhrzeigersinn. Die meisten Programme sind darauf angelegt, dass die im Uhrzeigersinn aufgenommen werden. Die Ausgangsbilder, und man ordnet die direkt schon in der Reihenfolge so an, dass man die so benennt, 0, 1, 2, 3 oder wie auch immer. Dann hat es die Software einfacher. Und diese Ausgangsbilder, zu denen gibt es bisher noch keine weiteren Angaben. Die haben halt hier nur ihre Größenangaben. Die Software muss wissen, welches Objektiv verwendet wurde. In dem Fall ist ihr schon klar, es ist ein kreisförmig abbildendes Fischei-Objektiv. Man könnte auch andere Formen von Fischei-Objektiven oder auch eine normale Brennweite hier verwenden. Aber klar, hier wurde ein kreisförmiges Fischei-Objektiv eingesetzt, deshalb lasse ich das hier oben auch aktiviert. Und wir haben hier verschiedene Angaben, die verwendete Brennweite, der Crop-Faktor der Kamera war eine Vollformat, deshalb ist das 1. Der echte Bildwinkel, den das Objektiv hat, der theoretische Bildwinkel, der eigentlich für diese Brennweite passen würde. Und hier unten gibt es noch ein paar Angaben zu unterschiedlichen, das war lustig, ja.
Ja, Gesundheit.
Unterschied, ja, vor allen Dingen, das kam von ganz woanders her, aber
vom Herzen kam es.
Genau. Noch ein Haufen anderer Parameter, die ich jetzt einfach mal erstmal auf Null setze hier.
Das wäre auch gut, wenn du das nicht so ausufernd machst, sonst hast du ja keine Workshops mehr zu verkaufen. Ach,
da ist noch so viel im Detail.
Wir haben ja, auch nicht nein, so viel Zeit mehr, ne? Also ein Schnelldurchlauf.
Wir gehen weiter gut durch, ja. Ich habe hier also meine Lens-Parameters, meine Objektivangaben, die ich mache. Ich lege fest, was soll da hinten rauskommen. Es soll ein äquirektangulares Bild sein, das heißt ein Bild, was zwar rechte Winkel hat an den Außenkanten, was aber innen den kompletten Raum wiedergibt. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, ihr kennt das mit dem Globus und der Weltkarte, diesen runden Globus auf die Weltkarte, auf die Fläche zu projizieren, dann sieht es hinterher ein bisschen verzerrt aus von den Größenproportionen her und so sieht auch dieses äquirektangulare Bild hinterher aus. Es soll haben einen Bildwinkel von 360 Grad horizontal und 180 Grad vertikal. Man kann das Bild noch beschneiden, wenn das nötig ist. Ihr seht, dadurch, dass ich zirkular gesagt habe, weiß die Software hier schon, dass das ein kreisförmiges Fischei-Bild ist, dem aber links und rechts Teile fehlen. Die werden einfach schwarz dann. Weil ich ja innerhalb meiner Sensorgröße bleiben muss. Ich könnte Teile maskieren. Wir hatten ganz zu Anfang dieses Panorama des Orchesters, glaube ich, wo dann die Gefahr besteht, dass ein Musiker im Überlappungsbereich mal den Arm links und mal rechts hat. Und hier könnte man dann so einen Arm maskieren, dass er nicht verwendet wird. Das ist also eine ganz praktische Sache. Hier lege ich jetzt fest, wie die Bilder zueinander angeordnet sind. Die Software weiß das jetzt schon. Ansonsten würden hier alle noch deckungsgleich übereinander liegen. Das kann man aber recht einfach machen. Es gibt drei wichtige Ausrichtungen, den Jaw-Winkel, den Pitch und den Roll. Jaw ist nichts anderes als die Schwenkung in der Horizontalen. Pitch ist rauf und runter. Und Roll heißt eine Drehung um die Aufnahmeachse, also wenn die Kamera irgendwie schräg montiert ist. Und wenn ich das noch nicht habe, diese Werte, dann kann ich die auch automatisch ausfüllen lassen. Für vier Bilder ergibt sich dann rechnerisch 90 Grad und dann trägt das die Software hier brav ein. Und hier gehe ich jetzt auf 0 für alle und hier gehe ich auch auf 0 für alle. Dann haben wir erstmal nochmal wieder eine Ausgangsbasis. Die Kontrollpunkte, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Über die Kontrollpunkte legt die Software fest, welche Stellen zusammengehören. Jetzt können wir hier mal gucken. Zum Beispiel hat die Software erkannt, dass diese Stelle hier im linken Bild mit dieser Stelle hier im rechten Bild übereinstimmt. Diese Kontrollpunkte, das ist ein Riesenfortschritt, kann man heute automatisch erzeugen lassen. Das funktioniert in vielen Fällen schon verblüffend gut. Das war früher eine Mordsarbeit. Man musste immer diese Punkte in den Bilderpaaren von Hand setzen. Ganz früher sogar in Photoshop die Pixelkoordinaten dafür auslesen. Also das war schon ziemlich aufwendig. Wenn jetzt diese Kontrollpunkte gesetzt sind zwischen den einzelnen Bilderpaaren, dann hat PTGUI quasi ein weißes, wie die Bilder zueinander anzuordnen sind. Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Schritt, das Optimieren. Hier in diesem Schritt werden jetzt diese Bildpunkte, die zusammenpassen, benutzt, um eine Ausrichtung und Verformung der Bilder zu erzeugen, dass die hinterher optimal übereinander passen. Ich kann das mal noch mal eben zeigen. Ich mache das noch mal mit einem neuen Project. Dann save und hole mir hier mal schnell die Ausgangsbilder rein. So, der holte
Tom,
sich, ja.
Jetzt fange ich an zu drängeln.
Ja, ist okay, kein Problem. Drängeln. Ich gehe nochmal hier rüber, dann machen wir mit dem hier weiter. In dem Optimizer werden jetzt die Bilder also zueinander gedreht, verformt und ausgerichtet, sodass sie hinterher möglichst ohne falsche Überlappung zueinander passen. Man kann sich das dann schon anzeigen lassen im Editor-Fenster. Ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt umgeschaltet hat. Dahin seht ihr ein neues Fenster?
Nein.
Nicht. Dann gehe ich hier über den Hangout und schalte hier nochmal um auf den Editor. Das ist das hier. Das ist so ein kleines Hilfsfenster und da sehe ich quasi schon das zusammengesetzte Panorama. Und da kann man jetzt eigentlich ganz gut sehen, wie diese Einzelbilder aussehen.
Ja.
Das hier sind die Grenzen. Also ich kann hier umschalten. Das ist das eine Bild, schon verformt und positioniert im Raum. Das ist das nächste Bild, das dritte Bild und das vierte Bild. Insgesamt ergeben die dann dieses Bild hier. Ich kann mir auch hier noch, wenn ich möchte, die Ränder anzeigen lassen, die PTGUI zum Beispiel rausrechnet. Das sind die Bildgrenzen zwischen den Bildern. So sehen die Bilder dann aus, wenn die noch nicht richtig passend überblendet sind. Und das macht PTGUI auch noch. Es überblendet diese Bilder auch noch. Also ihr habt jetzt gerade hoffentlich gesehen, dass da so eine Kante verschwunden ist. Also es sind im Prinzip mehrere Aufgaben, die da gekoppelt werden müssen und die man dann eben halt hier mit PTGUI erledigen kann. Habt ihr dazu Fragen?
Ja, Fragen. Ich habe da HDR gelesen.
Ja.
PTGUI errechnet aus einem Bild ein HDR oder braucht es dazu mehrere
Aufgaben? Mehrere. Also du kannst 2, 3, 4, 5 Bilder da reinschubsen. Ich habe eine Canon, ich mache das klassisch mit 3 Aufnahmen für jede Ansicht und könnte dann ein komplettes, fertiges HDR-Panorama errechnen lassen. Es gibt viele, die das so nutzen. Ich nutze lieber eine andere Software für HDR. Bilder, das heißt, ich mache bei HDR-Panoramen so, dass ich 3 Einzelpanoramen in PTGUI erstelle. Das erste muss ich mit viel Aufwand machen, beim zweiten tausche ich nur die Ausgangsbilder aus und dann macht PTGUI mir direkt mit gewechselten Ausgangsbildern auch ebenfalls eine helle und eine dunkle Variante und die rechne ich mit einer anderen Software zusammen. Ich nehme ganz gerne die Photo Engine von Oloneo dafür. Da komme ich ganz gut mit klar und die passt für diese Google-Panoramen. Aber man könnte es auch in PTGUI machen, aber ist nicht mein Weg.
Okay, danke.
Okay, Fragen muss ich ein bisschen reduzieren jetzt. Tom, abschließende Bildbearbeitungshinweise.
Abschließende Bildbearbeitungshinweise. Die sind eigentlich nur noch dann nötig, wenn Fehler in dem Panorama drin sind. Dann bekomme ich, wenn ich das möchte, von PTGUI unterschiedliche, mal eben schnell schauen, dass ich hier das Richtige finde, da ist es wieder. Ich hoffe, ihr seht es, die PTGUI-Oberfläche, passt das?
Ja,
passt. Und ich habe hier ziemlich weit hinten die Möglichkeit, ein Panorama erzeugen zu lassen. Das ist dann der letzte Schritt. Ich kann mir noch eine Vorschau ausgeben lassen und so weiter. Und eine Möglichkeit ist, ich lasse mir das Bild als Photoshop-Datei erzeugen mit dem Originalbild und in Ebenen darüber befindlich den einzelnen Bildern, die das Ausgangsmaterial waren. Die sind dann schon verzerrt, sodass sie deckungsgleich über dem fertigen Panorama schweben. Aber ich könnte aus jedem Einzelbild einzeln jetzt nochmal bestimmte Details einblenden und damit unerwünschte Details im Panorama ausblenden. Also wenn ein falscher Kopf in dem einen Bild drin ist, da guckt die Person blöd und die ist im Überlappungsbereich und im anderen Bild guckt sie freundlich, blende ich einfach den anderen Kopf ein. Das kann man also an der Stelle dann in Photoshop ganz schön machen. Und natürlich bleibt dann oft noch übrig, dass man diesen Bodenbereich bearbeitet. Dieses Bearbeiten des Bodenbereiches macht man dann unter anderem auch in Photoshop. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man da vorgehen kann. Man kann das mit einigen der Hilfstools machen. Man kann es sogar mit PTGUI machen, dass man sich den Bodenbereich extrahieren lässt. Das heißt, man lässt kein vollständiges Panorama machen, sondern lässt sich ein Panorama erstellen, bei dem man einfach nur nach unten guckt. Und dann tauscht man diesen Bodenbereich aus oder bearbeitet ihn, wie man möchte. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten für. Aber da könnte man schon eine ganze Fragestunde darüber machen. Also das
Stempel.
Stempel ist genau das Werkzeug, was ich nicht mehr verwende. Ich arbeite dann mit einer Pflastertechnik. Also die hieß sogar mal nach Tom Striewisch in dem Panorama-Tools-Forum. Weil jemand, der das da veröffentlicht hat, hat das dann vorher von mir gehört. Diese Technik basiert darauf, dass ich tatsächlich gute Bildbereiche komplett als große Flecken übernehme, über die schlechten Bildbereiche drüber lege und dann mit ebenen Masken das überblende. Das geht meistens viel, viel präziser, als wenn man versucht, das mit dem Stempel zu machen. Heute wird es auch ganz oft mit der, in Photoshop CS5 ist ja dieses umgebungssensitive, inhaltssensitive Füllen drin, das machen heute viele Leute auch, das funktioniert auch verblüffend gut. Das geht sehr automatisch dann schon fast wieder.
Ja, spannend, spannend. Okay, und hinterher kommt sozusagen dann eine Flash-Datei oder eine HTML5-Datei. Mhm. Also ist es noch empfehlenswert, das in Flash zu machen? Also
wo es doch kaum noch jemand nutzt? Ja, doch, klar. An vielen Rechnern geht ja kein HTML5, beziehungsweise müsste ein spezieller Browser dafür installiert sein, damit es läuft. Also das heißt, die meisten Panoramen werden noch per Flash angeschaut, nur für die ganzen iDevices, da nimmt man dann eben diese HTML5-Geschichte. Das wird irgendwann kippen, denke ich mir, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es so. Das hat sich auch in der Panorama-Software, ich mache das jetzt seit 1998 oder so, wir haben zuerst gearbeitet mit Java-Applets, dann wurde QuickTime genommen, dann wurde Flash genommen und jetzt landen wir, zwischendurch war auch noch Shockwave drin im Rennen, das war eine ganz hervorragende Möglichkeit, ist aber leider auch erledigt, genau. Und jetzt schwingt es gerade so ein bisschen um in diese HTML5-Geschichte. Das ist aber eine zeitgebundene Sache. Ich kann also meine alten Panoramen, die wandle ich einfach um und dann zeige ich die jetzt am iPhone. Ist kein Problem.
Ja, okay. Ich glaube, jetzt haben wir auch so diesen Bildbearbeitungsaspekt nochmal so ein bisschen abgehakt. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit spare ich mir jetzt nochmal das weitere Diskutieren über künstlerische Aspekte. Das habe ich mir noch aufgeschrieben.
Ich kann dazu ganz kurz noch was sagen.
Bitte.
Und zwar, was die Wahl des Aufnahmestandorts angeht. Weil das ist so ein typischer Fehler, den man zu Anfang macht. Die meisten Leute stellen sich, wenn sie ein Kugelpanorama machen, erstmal zentral in die Mitte eines Raumes. Das ist irgendwie so eine logische Konsequenz. Das macht auch Sinn, wenn der Raum das hergibt. Wenn ich also über mir im Boden oder im Deckenbereich oder im Bodenbereich was Interessantes habe. Ansonsten lohnt es sich oft, sich etwas einen Standort zu suchen, bei dem der Blick nach oben dann auch wirklich Sinn macht. Wenn ich also über mir eine weiße Decke habe und irgendwo in der Raumecke steht eine Zimmerpflanze, deren Ast dann über mir wäre, dann stelle ich mich lieber an die Stelle, damit dieser Blick nach oben für den Betrachter auch sinnvoll ist.
Hast du den schon mal aufgemacht? Okay, gut. Ich glaube, ich beende jetzt mal den offiziellen Teil. Es sei denn, Tom, du willst noch irgendwas ganz Dringendes loswerden.
Nö, wir könnten noch Stunden weitermachen, aber...
Ja, ich merke das schon. Das war der, ich weiß gar nicht mehr, 6., 7., 8. Fotografie-Hangout. Der 7., Dankeschön. Meine freundliche Assistentin mit den langen Haaren, André Appel, ja? hat gesagt 7., oder wer war das?
Nee, es war ich.
Ja, alles klar, okay, Oliver. Genau, das war der 7. Fotografie-Hangout. Das Jahr startet gut. Es geht spannend weiter mit verschiedenen Themen, unter anderem, wie verkaufe ich mich als Fotograf mit einem Verkaufstrainer. Wir haben nächste Woche, hilf mir mal jemand weiter. Ich glaube, das ist gar nicht nächste Woche. Nächste Woche ist mal wieder eine Woche Pause. Aber wir haben auch noch ein neues juristisches Thema und zwar... kommt der Rechtsanwalt Olaf Kretschmer nochmal wieder zu uns und redet mal über geistiges Eigentum. Nicht geistige Enteignung, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall erstmal die Überschrift, die wir gewählt haben. Tom, es war mir wirklich ein ganz großes Vergnügen, dich hier zu haben. Es ist
gerne.
Also für mich auch. Viel, viel besser geworden, als ich so und so schon gedacht habe, dass es wird. Wahnsinn, also wirklich toll. Ich glaube, da wirst du eine Menge positive Rückmeldungen auch erhalten. Und das ist mir übrigens auch wichtig, dass ihr mal irgendwie so ein bisschen Rückmeldung gebt in den Kommentaren. Das dürft ihr gerne machen. Schreibt mal irgendwo rein, das erreicht uns schon irgendwo, egal wo das auch hier gepostet wird. YouTube, Google Plus und so weiter. Und ich bedanke mich bei Tom Striewisch und bei André Appel für so ein bisschen Co-Moderation, Oliver Jung für die Shownotes, die er hoffentlich fleißig mitgeschrieben hat, und für die anderen Leute hier für die Teilnahme. Wir sehen uns wieder spätestens in 2 Wochen zu dem nächsten Thema. Hat jetzt schon mal einer recherchiert? Ich komme da schon wieder. Egal. Ja. Tschüss, macht's gut. Hodo. Vielen Dank.
Tschüss. Ciao.